Ja, bevor ich Gottes Wort mit uns teile, freue ich mich erst einmal richtig hier zu sein. Und dann würde ich sehr, sehr, sehr gerne euch mit hineinnehmen, das ist so ein bisschen Tradition, wenn ich da bin, euch mit hineinnehmen in die Dinge, die mir wichtig sind. Und eine Sache ist mir ganz wichtig, sie betrifft euch als Campus, als ganzen Campus, auch wenn die Zielgruppe nur die Hälfte ist, nämlich unseren Women's Day. Warum betrifft sie uns alle? Weil wir Männer dürfen unsere Frauen gehen lassen, wir dürfen sie ermutigen, wir dürfen sagen, hey, geh dahin, das ist gut. Und ihr dürft auch gerne mitarbeiten. Ähnlich wie letztes Jahr haben wir gesagt, die Männer dürfen gerne auch den Damen dienen. Einmal im Jahr gibt es diesen Tag für alle Frauen. Und das geht so, ich würde mal sagen, ab 12 aufwärts bis 90. Und davor ist man Kind. Und das Gute ist, für die Kinder gibt es auch etwas. Das heißt, dieser Tag ist ein guter Tag. Wir haben Pastorin Miriam Frank eingeladen. Sie leitet gemeinsam mit ihrem Mann Benjamin eine Gemeinde namens First Church. Die Gemeinde hat drei Standorte oder ist gerade dabei, den dritten Standort zu gründen. Und sie dienen dem Herrn mit Freuden schon viele, viele Jahre. Sie ist eine Frau Gottes, trifft, glaube ich, genau den Nerv von ganz, ganz vielen. Und ich bin mir ganz sicher, dass jede Dame, die für sich entscheidet, hey, diesen Samstag nehme ich mir Zeit, wir reden um Samstag in 13 Tagen, du wirst es nicht bereuen. Und wenn du innerlich angemeldet bist, dann melde dich am besten heute noch an. Das hilft uns ganz stark. Und wenn du dann angemeldet bist, dann bleib nicht dabei selber nur dabei zu sein, sondern such wenigstens eine Person, die mit dir geht. Und zwar nicht die Person, die dich eingeladen hat, sondern eine andere. Deswegen liegen die Flyer aus. Ich würde mich freuen, wenn dieser Tag richtig stark wird. Und ich glaube, er wird gut werden, egal ob 60 oder 160 Frauen oder 260 Frauen da sind. Er wird gut werden. Ich bin mir ganz sicher, dass das Echo zumindest von meiner Frau sein wird, hey, es war so gut. Die schaut da nicht so sehr auf, wie viele kommen. Ich als Hauptleiter bin natürlich interessiert, dass möglichst viele da sind, weil wir investieren viel Kraft und viel Mühe und Zeit und wollen am Ende, dass der Segen Gottes ankommt für möglichst viele. Jesus sagt immer wieder, kommt her alle. Und wir sind vertraut mit dieser Botschaft. Wir haben verstanden, dass es alle betrifft. Aber wenn es um dieses Leben voller Segen geht, da ducken manche weg und sagen, ja, ich bin ja schon gesegnet, oder? Wer von euch ist schon gesegnet? Darf ich mal fragen? So, dann gehen wir nach Hause, nicht wahr? Denn wir sind alle schon gesegnet. Was wollen wir mehr? Und die Wahrheit ist, ja, wir sind gesegnet. Ihr habt richtig getan, indem ihr euch gemeldet habt. Ja, das ist so eine Fangfrage, da ist immer alles falsch, ja. Ihr habt richtig getan, indem ihr sagt, ich bin schon gesegnet. Und dann auch will ich und hätte ich gerne, dass wir noch gesegneter sind. Und ich glaube, das ist auch so unser Wunsch. Herr Jesus, da ist mehr von dir. Und wir sind, glaube ich, in einer spannenden Phase als Gemeinde. Wir erleben, dass wir neue Freiheiten haben, dass wir immer neue Plattformen aufsetzen können. Ich bin ganz begeistert von dem Rhythmus, auch des Gebetes und kriege immer wieder mit, wie gebetet wird. Heute Abend wird wieder gebetet, das ist gut. Ich glaube, eine betende Gemeinde ist eine erweckte Gemeinde und eine erweckte Gemeinde ist eine Gemeinde, wo der Segen Gottes nicht theoretisch da ist, sondern immer wieder praktisch erlebbar, wo wir mit unseren Anliegen, unseren Nöten zu Jesus kommen und erleben, da ist eine Antwort. Letzten Sonntag hat die Nanni den Auftakt einer Predigtreihe gehalten, die eigentlich erst in 2 Wochen hier in Pforzheim kommt. Wir sind ein bisschen off-Takt, das liegt gar nicht so sehr an den Pastoren, sondern an verschiedenen Umständen. Und wir haben angefangen mit dieser Reihe, wir haben eigentlich mit 2 Reihen gleichzeitig angefangen. In der Samuel-Reihe, die wird dann in 3 Wochen weitergehen und der Reihe Ein Leben voller Segen. Pastor Tommy hat vor, glaube ich, 3 Wochen hier angefangen. Und ich darf heute den zweiten Takt machen. Pastor Sven wird den dritten Takt nächsten Sonntag halten und dann geht's weiter in der Samuel-Reihe. Und wenn ihr komplett durcheinander kommt, scheint einfach auf YouTube, da sind wir tatsächlich synchron. Aber am Ende geht es auch um jede einzelne Predigt, die wir halten und du darfst einfach offen sein, sagen, Jesus, rede zu mir. So, Nanni hat über den Samuel gesprochen, über die Hannah, die mit ihrem Anliegen zu Gott kommt. Und was erlebt sie? Sie erlebt das, was die Bibel eigentlich als Verheißung jedem Einzelnen gibt, nämlich rufe mich an in der Stunde der Not, so will ich dich erhören, ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Gott ist ein Retter, Gott ist ein Erhörer des Gebets. manchmal nicht sofort und manchmal nicht, wie wir es gerne hätten, aber er ist ein Retter. Und die Hannah motiviert mich sehr zu sagen, egal wie die Umstände sind, und sie war unfruchtbar, ja, der Umstand war alles andere als irgendwie nice to have. Und in der Ehe, in der sie lebte, war das dreimal komisch und dreimal schrecklich. Und sie ließ es dabei nicht. Sie hat nicht nur gesagt, hey, der Herr hat mich verschlossen, so soll es sein. Sondern in ihrer Not geht sie zu Gott und sie schreit vor Gott, sie jammert vor Gott. Und dieser alte Prophet Eli, der eigentlich geistlich nicht mehr wirklich auf der Höhe war, falls er jemals auf der Höhe war, aber am Ende des Lebens ist er wirklich nicht auf der Höhe, wenn man so die Kapitel liest. Meine Frau predigt gerade diese Predigt und ich habe sie, die hat die Bibel lauter angehört. Ich habe sie jetzt zweimal gelesen, dachte so krass, was dieser Mann Gottes toleriert in dem einzigen Tempel Gottes. Und es war kein Tempel, sondern es war ein Zelt, aber es war quasi der Ort Gottes. Und was dieser Mann Gottes toleriert. Und gleichzeitig spricht er zu dieser Hannah, geh hin, innerhalb von einem Jahr wirst du ein Kind bekommen. Und das Kind kommt und Hannah hält Wort. Sie gibt ihren einzigen Sohn, ihr einziges Kind, verschenkt sie wieder zurück an Gott und sagt, der Herr hat gegeben und ich habe mein Wort gehalten, dieser Junge soll Gott geweiht sein. Und mit Samuel bricht ein neues Zeitalter für Israel an, nämlich ein Zeitalter, wo Gott redet. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo Gott redet. Wir haben das gerade heute Morgen gehört, prophetisches Reden. Wir lesen Gottes Wort und wir glauben es. Und es wird dann Reden Gottes, wenn du es annimmst. Wie oft ist Reden Gottes da, aber weil wir es nicht annehmen, wird es nicht relevant für unser Leben. Wir kommen in den Gottesdienst und wir sind eigentlich gar nicht da. Wir sitzen nur da, aber unser Herz ist zu und selbst unsere Ohren hören nicht. Und Jesus sagt immer wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seid ihr bei mir? Wollen wir hören? Wollen wir geistlich hören? Wollen wir sagen, Gott, wir wollen nicht zufrieden sein mit all dem, was ist, sondern wir wollen ja noch mehr von dir, weil du noch so viel zu geben hast und weil die Welt es braucht. Und vielleicht geht es dir wie mir, dass die persönlichen Nöte gar nicht mehr so viele sind. So Gott greift ein und schenkt viele Wunder. Aber ich brauche nur meine Augen öffnen und sehe so viele Nöte. Und ich darf die Nöte der anderen zu Gott bringen und darf sagen, Jesus, greif du ein. Wir wünschen uns Erweckung in Pforzheim. Wir wünschen uns eine Veränderung in Pforzheim. Wir wünschen uns, dass Gott durch uns wirkt. Ein Leben voller Segen. Pastor Sven hat den zweiten Teil der Predigt gehalten in Ulm und den hält er nächsten Sonntag. Und da hat er ein Bild gebraucht von einem überfließenden Maß. Vielleicht kennt ihr das, dass du ein Glas Zucker hast oder Mehl oder Korn oder was auch immer. Du gießt es und irgendwann fließt das über. Ein Leben voller Segen. Da ist so viel, dass es für dich ausreicht, dass du komplett genug hast und dann fließt es weiter zu anderen. Und das ist ein schönes Bild, finde ich. Ein Bild, das wir von der Bibel finden. Jesus gebraucht noch ein anderes Bild und dieses Bild finde ich eigentlich noch viel schöner. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leiber werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, jemand bittet dich um ein Glas Wasser und du reichst ihm dieses Glas Wasser. Ihr kennt dieses Bild, ja? Da ist ein Durstiger und du verstockst dein Herz nicht, sondern du sagst, Wasser habe ich eigentlich. Es kostet mich fast gar nichts. Ich gebe ihm dieses Glas Wasser und du begegnest diesem Durst oder du begegnest dem Hunger, du begegnest der Armut. Segen bedeutet, es bleibt nicht bei dir, sondern es fließt weiter. Wenn es bei dir bleibt, dann ist es am Ende kein Segen, sondern es wird bitter und komisch. Es ist wie ein totes Meer. Alles, was stagniert, was verschlossen ist, was geschlossen ist, wenig später kommt der Tod rein. Sondern wir dürfen empfangen und wir dürfen weitergeben. Der Segen kommt nicht von uns, sondern er kommt von Gott. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leiber werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ein Strom bedeutet, das wissen wir. Es ist ein Fluss und ein Fluss fließt und fließt und fließt und fließt und hört nicht auf zu fließen. Beständig, unaufhörlich, da ist Segen Gottes da. Da ist Vergebung Gottes da für die anderen. Da ist Gnade Gottes da. Da ist Gehorsam, da ist so viel. All das, was Gott dir geben möchte, was Gott durch dich zu anderen fließen lassen möchte. Und dann lesen wir, Johannes schreibt von dieses Zitat über Jesus und dann schreibt Johannes und da sprach Jesus von dem Heiligen Geist, der auf die kommen sollten auf die Zeugen kommen sollten, auf die, die auf ihn gewartet haben. Nun geht es heute Morgen nicht so sehr um den Heiligen Geist, aber genau das brauchen wir. Wir brauchen Gott in unseren anderen Menschen. Die erste Predigt, die Jesus hält, da offenbarte gleich, um was es geht. Und er steht vor ungläubigen Menschen. Er steht vor seinen Menschen, von den Menschen, die ihn kennengelernt haben als Zimmermann. Er ist 30 Jahre alt. Jeder kennt Jesus als den netten Kumpel von nebenan. Und dieser Jesus steht vor ihnen und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Ich bin ein Gesalbter. Und ich will dir heute Morgen mitgeben, du darfst eine Gesalbte sein. Das ist eigentlich ein Hoheitstitel, das ist eine Bezeichnung für einen Diener Gottes. Aber durch Jesus sind wir genau das alle geworden, Diener und Dienerinnen Gottes. Wir dürfen sagen, ja, auch wir sind gesalbt. Auch wir, der Geist des Herrn ist auf uns, er hat uns gesalbt, er hat uns gesandt. Und jetzt kommt das Programm von Jesus, ein Leben voller Segen. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Und das ist immer noch unser Programm, ja. Sonntag für Sonntag werden wir den Menschen, die arm sind ohne Gott, die merken, ich brauche Gott und wir alle sind arm ohne Gott, verkündigen, es gibt einen Retter, der uns versöhnt mit dem Vater. Es gibt diesen Gott, der Mensch geworden ist in Jesus und der in uns Wohnung machen möchte durch den Heiligen Geist. Und dieser dreieinige Gott, er wirkt und er hat uns gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Der zweite Tag, da geht es um unsere Seele. Erinnert, als wir den Indoor hier angefangen haben. Warum haben wir den angefangen? Weil wir gesagt haben, eine Gemeinde ohne Kinder ist schwierig, wir brauchen Kinder. Und zweitens haben wir gesagt, was ist die Not in unserer Stadt? In Ulm zumindest ist die Not nicht Krankheit. Wir haben lauter Kliniken, aber die Menschen sind einsam. Also geben wir ihnen das, was ihnen vielleicht für ihre Seele gut ist, nämlich Gemeinschaft. Und ich glaube, dass Jesus genau das geben möchte. Er möchte unsere Herzen verbinden, die zerbrochenen Herzen sind heilen, Gefangene Befreiung zu verkündigen, den Blinden, dass sie wieder sehen sollen, zerschlagen in die Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. So, Gottes Geist möchte dich erfüllen, er möchte dich segnen und der Segen bleibt nicht bei dir. Jeder, der da egoistisch vorgeht, der wird am Ende keine Spuren hinterlassen. Du magst Dagobert Duck sein. Ein gutes Bild, oder? Wir alle kennen diese Fantasiefigur, der reichste Mensch auf der Erde, aber niemand profitiert davon. Er sammelt all das, was er hat, in seine Scheune oder in seinen Tresor, das ganze Gold. Und es geht nur um die Frage, wer ist er immer noch der Reichste? Aber keiner profitiert davon. Und genau dieses Bild hat Gott eben nicht von Segen. Er möchte nicht, dass sein Bankkonto steigt und steigt und steigt. Ja, das möchte er auch, geistlich gesehen. Aber es wird dann relevant, wenn es von dir zu anderen fließt. Und plötzlich magst du gar nicht der reichste Mann, du magst sogar die ärmste Person auf dieser Erde sein. Aber wenn du das weitergibst, was du hast, bist du reicher als der Reichste. Warum? Weil dein Umfeld davon profitiert. Solange sie bei dir bleiben. Sie werden erst dann relevant, wenn sie zu anderen fließen. Seid ihr bei mir? Und wie oft haben wir genau dieses Bild, es geht um uns und wir wollen noch reicher werden und wir wollen noch gesegneter werden. Und Jesus sagt, hey, fang doch endlich mal an, das, was ich dir bereits gegeben habe, weiterzugeben. Es darf fließen. Du bist ein stinkender Teich geworden, weil du nur haben willst und dich weitergeben möchtest. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, es fließt und es fließt. Und es hört nicht auf zu fließen. Wir hatten noch nie eine Reihe, die zumindest in Ulm solch eine Auswirkung über Geld, über unser Gebeverhalten ausgelöst hat. Wir haben etwa 150 Einzelspender. Und das ist nicht wenig, das sind nicht 150 Personen, sondern beispielsweise Familie Schneider taucht da einmal auf als Spender und die ganzen Namen Familie Pötz, 6 Leute, die geben nicht 6, sondern eine Person gibt, also 150 Einzelspender und innerhalb von 3 Sonntagen haben wir 10 neue Spender gewonnen, im Wert von 2.000 oder 1.800 Euro stand heute. Und ich denke mir, wow, das ist richtig gut. Das hilft uns, 3 FSJler zu finanzieren. Und ich glaube an junge Menschen, ich glaube an FSJler. Ja? Und wie oft sagen wir im Reich Gottes, geht nicht, weil das Geld nicht da ist. Und ich bete, was mich vor allem begeistert, ist Menschen, die ich schon lange kenne in der Gemeinde. Junge Menschen, Studenten, irgendwann fangen sie an zu arbeiten, aber sie geben immer noch nicht. Und auf einmal geben sie. Und das wünsche ich mir auch für Pforzheim, dass diese Predigt nicht nur eine Predigt ist und du nickst innerlich und sagst, er war nett, sondern überprüf mal, bist du vielleicht so ein Dagobert Duck? Bist du so jemand, der gerne bekommt, aber nicht weitergibt? Und vielleicht sagst du, hey, ich habe nur einen Minijob, aber der 10. vom Minijob sind 52 Euro oder 53,8 Euro. Du hast etwas weiterzugeben, oder? Seid ihr bei mir? Aber wie viele von uns sind unterwegs und sagen, Jesus, mehr von dir? Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Gott uns viel mehr geben wollte. Eigentlich nicht weiter beschenken. Lern erstmal das Erste. Heute darf ich über den letzten Teil dieser Predigtreihe halten. Ihr merkt, ich tue mir ein bisschen schwer. Und da geht es um den Gedanken, was ist der Lohn für unser Geben? So, du hast gelernt zu geben. Was ist denn dein Lohn dafür? Und Pastor Tommy, er hatte von mir den Job, diese Predigtreihe, ein Leben voller Segen einzuteilen, hat mir diesen dritten Teil gegeben und ich war so ein Lohn fürs Geben. Mir gefällt dieser Gedanke gar nicht so sehr. So, wir bewegen uns anhand von einem Buch von Robert Morris, einem wunderbaren Mann Gottes. Und er hat dieses Buch geschrieben und gibt ganz viele Beispiele von Menschen, die enorm gesegnet worden sind durch ihr Geben. Die gelernt haben zu geben, nicht nur den Zehnten, sondern im Übermaß zu geben. Und die erlebt haben, dass die Fenster des Himmels sich öffnen und sie wurden reich beschenkt in vielen Bereichen ihres Lebens. So, wenn ich darüber nachdenke, was ist denn der Lohn für mein Geben? Ich finde, das hört sich so an wie, was ist der Lohn der Liebe? Oder was habe ich davon, ein guter Ehemann zu sein? Kennt ihr diese Frage? Hey, ich will ein guter Ehemann sein, weil ich meine Frauen liebe. Nicht, was habe ich davon, ein guter Ehemann zu sein? Natürlich habe ich was davon, wenn ich ein guter Ehemann bin, okay? Ist doch logisch. Sei ein guter Ehemann und du wirst ganz viel zurückbekommen. Aber eigentlich ist das nicht die richtige Frage, sondern die richtige Frage ist, wie kann ich das Herz meines Gegenüber erfüllen? Wie kann ich ein Segen sein für den anderen? Wie kann ich dem Himmel zeigen, dass ich begeistert bin vom Himmel? Wie kann ich Gott meine Liebe zum Ausdruck bringen, oder? Also ich finde diese Frage falsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ist der Lohn des Himmels? Die Bibel sagt, und die Bibel spricht in einigen klaren Bildern von diesem Lohn, also Gott ist da nicht so ideell wie ich oder idealistisch wie ich, sondern Jesus spricht immer wieder von dem Lohn, der auf uns wartet. Und sie gibt uns einige klare Gleichnisse und einige klare Bilder. Das Problem, was ich nur habe, ist, die Bilder treffen auf den Himmel zu und ich weiß nicht, wie wird der Himmel sein. Versteht ihr, was ich meine? Alle werden bei Gott sein und wir merken, es sind immer wieder Bilder und es ist schwer, sich das vorzustellen. Paulus gibt uns, glaube ich, ein ganz wichtiges Bild mit. Er sagt zu den Korinthern, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, was in kein menschliches Herz je gekommen ist, das hat Gott bereitet für die, welche ihn lieben. Also das, was auf dich wartet, Klammer auf, dein Lohn, Klammer zu, ist nicht wirklich Lohn, das werden wir gleich sehen. Eigentlich hat keiner von uns das verdient. Ja? Das haben wir uns nicht verdient, sondern Gott schenkt es uns. Aber das, was auf uns wartet, dieser Reichtum, dieses Erbe, das auf uns wartet, ist so unvorstellbar, dass wir uns das nicht vorstellen können. Wie wird der Himmel sein? Unvorstellbar. Das ist, was Paulus sagt. Paulus sagt, es hat noch nie ein Ohr gehört, noch nie ein Auge gesehen. Kein Mensch kann sich das überhaupt vorstellen. Das ist dein Lohn. Seid ihr bei mir? Hallo? Das ist unglaublich. Es ist unfassbar. Es ist unbegreiflich. Du kannst es dir nicht einmal vorstellen. Ich habe als Teenager oder so, vielleicht war ich ein junger Twin, einen Film gesehen und da geht es auch so ein bisschen um den Himmel. Und ich finde, die Menschen haben sich echt Mühe gemacht, da ganz viel reinzupacken, wie das sein wird. War kein christlicher Film. So alle Ideen, alle Wünsche wurden quasi wahr. Man konnte mit vielen, mit den Wolken spielen. Vielleicht stellst du dir den Himmel auch so vor. Aber immer wieder kommt dieser Gedanke, es war noch nie in irgendeinem von unseren Vorstellungen. Warum? Weil wir können uns am Ende nur das vorstellen, was wir irgendwie gesehen haben. Und dann duplizieren wir das, dann machen wir es irgendwie nach. Und Jesus sagt, oder Paulus sagt, das, was Gott vorbereitet hat, ist so unglaublich, unfassbar. Fang erst einmal gar nicht an, dir das vorzustellen. Es wird anders sein. Und wer Kinder hat, der weiß, die Kinder kommen und stellen immer wieder genau diese Frage, wie wird das im Himmel sein? Ja? So, diese Frage liegt ja auf der Hand. Wie wird das sein? Ewiges Leben. Wenn das Leben hier auf dieser Erde schön ist, wie wird dann die Herrlichkeit sein? Und immer wieder neu muss ich sie enttäuschen und sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Gott, der so unglaublich schön, eine so schöne Welt hier auf dieser Erde geschaffen hat und sagt, es wird unvorstellbar, unfassbar und so weiter und so fort. Also die Frage ist, was ist dein Lohn? Klammer auf, dieser Lohn ist kein Lohn, denn jeder Mensch, der an ihn glaubt, bekommt diesen Lohn. Ja? Du bekommst ihn nicht, weil du deinen Zehnten gegeben hast. Und du bekommst ihn auch nicht, weil du immer gedient hast. Und du bekommst ihn auch nicht, weil du immer vergeben hast. Du bekommst ihn überhaupt gar nicht, weil du alles recht gemacht hast. So schnell sind wir in so einer Werksgerechtigkeit. Ich investiere, also steht mir das doch zu. Und insofern stöße ich mich an diesen Begriff Lohn, weil ich denke, das, was Gott gibt, das gibt er uns einfach, weil er uns liebt. Und woran mache ich das fest? Genau an dieser Aussage, die Paulus hier trifft, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr je gehört hat, was in kein Menschenherz je gekommen ist, das hat Gott vorbereitet für die, die ihn lieben. Es geht Gott tatsächlich um was anderes. Und ich glaube auch der Fokus im Sinne von, wie wird mein Lohn sein? Werde ich ein schöneres Auto fahren als mein Bruder, der neben mir sitzt, ja? Werde ich eine größere Villa haben als meine Schwester, die neben mir sitzt? Wird mein Pool besonders elegant sein? So, das sind doch die menschlichen Vorstellungen, die wir haben, oder? Wir haben dann einen größeren Lohn. Darum geht es gar nicht. Sondern es wartet die Herrlichkeit für diejenigen, die ihn lieben. So, Liebe ist der Lohn. Nicht irgendein materielles Gut, sondern es geht Gott letztendlich genau um Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So, Jesus selber, Gott selber ist immer der Anfangs-, der Ausgangspunkt. Und der Ausgangspunkt ist nicht unser Tun, sondern sein Tun und seine Liebe. Es beginnt bei der Liebe Gottes. Es beginnt bei der Liebe des Vaters. Und der Vater hat sein Bestes, seinen einzig geborenen Sohn gegeben, damit diejenigen, die an ihn glauben, wir alle dürfen an ihn glauben. Kein Mensch muss nicht an ihn glauben. Jeder Mensch darf und jeder Mensch kann an ihn glauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Botschaft von Jesus ist verfügbar für jeden. Jeder Mensch hat sein Schicksal selbst in der Hand. Es gibt niemand, der da außen vor ist. Es gibt niemand, wo es heißt, aber der kann nicht glauben. Nein, wir alle können glauben. Die Bibel sagt, dass Gott zu jedem Menschen zwei- oder dreimal so klar spricht, dass ein Mensch empfindet, hier redet Gott zu mir und ich kann diese Botschaft glauben, ich kann sie annehmen oder auch nicht. Und wenn ich sie glaube, dann wartet die Ewigkeit auf mich. Es beginnt bei der Liebe Gottes. Gott hat gegeben aus Liebe und unsere Antwort ist, wir nehmen diese Liebe an. Und was wird unsere Antwort sein? Wir werden lieben. Und was tut der Liebende? Er gibt. In welchem Maß gibt er 10%? Seid ihr bei mir? In welchem Maß gibt er? Im Übermaß. Ich bin nie berechnend bei meinen Kindern. Meine Kinder wissen, alles, was Papa gehört, gehört auch uns. Punkt. Sie sind meine Kinder. Ja? So, ich gehe nicht hin und sage, 10% von meinem Gehalt steht euch zu und damit müsst ihr irgendwie auskommen. Sondern was haben wir? Das gehört uns. Da ist das Maß, was sie eben haben, und das Maß ist nicht immer groß, aber ist völlig egal, das gehört uns. Und Gott gibt nicht berechnend, sondern Gott gibt im Übermaß. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat nicht überlegt, wie kann ich den Menschen zeigen, dass ich sie liebe. Er hat nicht mit Gold und Silber uns erkauft. Und das ist ein Bild, das finden wir eindeutig in der Bibel. Wir wurden nicht mit einer Billion Euro erkauft. Wir wurden nicht mit einem Schatz von Dagobert Duck erkauft, sondern wir wurden mit Liebe erkauft. Amen. Wir wurden mit dem Leben von Jesus erkauft, mit seinem Blut. Und das Blut steht für das Leben. Er hat sein Leben gegeben. Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, ich lasse mein Leben für euch. Und jetzt sind wir unterwegs und wie antworten wir auf diese Liebe? Wie könnte unsere Antwort nicht anders sein, als zu sagen, Herr, wie hast du geliebt, so wollen wir auch lieben. Du hast alles gegeben, ich möchte alles geben. Wenn ich ganz ehrlich bin, da geht es nicht um die 10%. Die 10%, über die Bibel manchmal redet, den Zehnten, sind eigentlich nur so ein Gehorsamschritt, dass wir das ein bisschen buchstabieren, dass es konkret wird. Eigentlich geht es um die 100%. So, Gott hat alles gegeben, ich darf eigentlich auch alles investieren. Und damit meine ich nicht, du musst dein ganzes Bankkonto auf die Mosaik Pforzheim übertragen, darum geht es nicht, sondern du darfst mit Haut und Haar für Gott leben. Warum? Weil Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze hier auf dieser Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Jeden Schatz, den du hier gesammelt hast, du wirst älter und du fängst dir an zu fragen, hey, wem vererbe ich das? Und du merkst, deine Erben, die wollen es gar nicht haben. Das, was du dachtest, was so wertvoll ist, ist in ihren Augen gar nicht so wertvoll. Und irgendwann ist es gar nicht mehr da. Es vergeht alles. Jesus sagt, dein irdischer Schatz wird nicht von Bestand sein. Es ist ein Imperativ. Ich habe schon manchmal gesagt, wenn wir alle Worte von Jesus so relativieren würden, wie diesen Satz, dann hätten wir ein Problem. Wir nehmen manche Worte von Jesus ganz, ganz eng und sagen, aber die Bibel sagt doch, du sollst nicht Ehe brechen. Da steht's doch schwarz auf weiß. Seid ihr bei mir? Sagt Jesus das? Sagt die Bibel? Ja, natürlich sagt sie das. Und wir biegen das auch nicht krumm, sondern wir sagen, hier, da steht's geschrieben. Und Jesus sagt gleichzeitig, sammelt euch keinen Schatz auf dieser Erde. Und dann gibt ihr den Grund, denn hier auf dieser Erde gibt es Diebe. Hier auf dieser Erde gibt es Motten und Rost. Hier auf dieser Erde ist alles vergänglich. Klammer auf, spätestens mit deinem Todestag ist der reichste Mensch dieser Erde. Und ich schaue mir manchmal so Statistiken an und bin fasziniert. Jedes Jahr gibt es einen neuen reichsten Mann. Momentan ist es Bernard, keine Ahnung was, von Frankreich. Ja, dem Chef von der riesen Kosmetikindustrie. Vor ein paar Jahren kannte den fast niemand. Jetzt ist er der reichste Mann. In 10 Jahren wird es ganz sicherlich nicht der sein. Aber egal, wer der reichste ist, keiner von ihnen kann einen Cent mitnehmen. Es ist alles weg, alles. Stell dir das mal vor. Und wann kommt der Tod? Der Tod kommt mit 90. Nee, der Tod kommt, wenn er kommt. Der kann mit 50 kommen, der kann mit 30 kommen. Und wir leben so sehr fürs Diesseitige und so sehr für unser Schwimmbad und unser neues Fahrrad und das und das. Ich habe mir vorgestern ein neues Fahrrad gekauft, 30 Euro. Und dachte, 500 Euro wär noch schöner gewesen. Aber ich kann euch verraten, das neue Fahrrad für 30 Euro, es erfüllt absolut seinen Zweck. Und mein Herz hängt nicht dran. Wenn meine Kinder kommen und sagen, Papa, gibst du es mir? Sage ich, gerne. Denn im schlimmsten Fall in Ulm werden Fahrräder gestohlen, sind 30 Euro weg. Versteht ihr? Wie oft denken wir das, wenn ich das habe, dann geht's mir gut. Und Jesus sagt, nee, brauchst du alles gar nicht. Sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde, sondern sammelt euch. Und jetzt kommt wieder ein Imperativ, das ist ein Befehl. Sammelt euch wirklich Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Ich möchte uns einige Rahmengedanken mitgeben bei diesem Gedanken von Lohn. Und der erste Gedanke ist eigentlich die Wiederholung von dem, was wir schon gehört haben. Der erste Gedanke ist, gib unberechnend. So wie das ewige Leben mir geschenkt wurde, so darf ich alles, was ich schenke, ohne Erwartung von Lohn zurückschenken. Was hast du für den Himmel bezahlt? Wie viel Euro? Was hast du für das ewige Leben bezahlt? Was hast du bezahlt, dass du den Heiligen Geist haben darfst? Was hast du dafür bezahlt, dass dir all deine Sünden vergeben wurden? Was hast du dafür bezahlt, dass dein Name geschrieben ist im Buch des Lebens? Was hast du dafür bezahlt, dass du Kind Gottes, Sohn Gottes, Tochter Gottes sein darfst? Was hast du dafür? Und jetzt können wir alles aufzählen und die Antwort lautet immer nichts, oder? Und wenn du etwas bezahlt hast, sorry, dann hast du nicht das Richtige, denn das Richtige gibt es umsonst. Das hat Gott uns gegeben. Punkt. Es kostet nichts. Jesus sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Die Jünger waren auch so, ja, sorry, von irgendwas sollen wir leben. Und Jesus erdet die und ich bin so dankbar, dass ich kein Jünger von Jesus damals bin, denn seine Aussagen sind krass. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gibt es weiter. Ja, wovon sollen wir leben? Macht euch keine Sorgen. So, irgendwie kommt da was. Aber wir merken, es ist nicht dieser Lohngedanke. Gib, ohne zu berechnen. Und Jesus gebraucht dieses Beispiel und sagt, wenn du ein treuer Knecht warst Und wenn du alles richtig gemacht hast, so sollst du vor deinem Herrn treten und sagen, ich bin ein wertloser, unnützer Knecht. Und ich denke mir, Jesus, hallo, ich bin 48 Jahre alt, ich habe mich bekehrt mit 8 Jahren, ich bin seit 40 Jahren ein wunderbarer Knecht. Ich bin mal ganz ehrlich, ich predige seit 32 Jahren und für jede Predigt mache ich mir wirklich Mühe. Ich habe noch nie eine Predigt gehalten, ohne dass ich sage nicht, die ist immer gut, aber ich gebe mir Mühe, versteht ihr? Ich setz mich hin und sage, Gott, schenk mir richtig Inspiration und dann bete ich und dann wälze ich. Heute predigen meine Frau und meine Tochter, ich kam nach Hause, unser ganzer Küchentisch war voller Bücher. Ich dachte, wie viel Mühe, ja? Und so ähnlich sieht's aus. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann würde ich nicht sagen, ich habe einfach so gelebt. Nein, ich habe immer wieder neu gebetet, Jesus, ich will dich lieben, ich will mein Bestes geben. Und ich soll vor ihm treten und sagen, ich bin ein nutzloser Knecht. Das fühlt sich nicht fair an, oder? Ich meine, ihr kennt das Gleichnis von diesen verlorenen Söhnen. Der eine, der geht, der andere, der bleibt. Und derjenige, der bleibt, der spricht irgendwann mit dem Vater und sagt, Vater, du bist unfair, so viele Jahre diene ich dir. Ich leiste, ich arbeite für dich und du. Und wir merken gar nicht, dass wir etwas in uns steckt, nämlich wir geben uns selber Lohn, wir sprechen uns selber etwas zu. Wir sagen, wir klopfen auf unsere Schulter und sagen, das habe ich aber gut getan. Seid ihr bei mir? Du hast vergeben und dann klopfst du auf deine Schultern und sagst, Jesus, siehst du, ich habe vergeben. Du hast deinen Zehnten gegeben und dann sagst du, Jesus, schau mal, ich gehöre auch zu denen, die jetzt angefangen haben. Und du, ich weiß nicht, was alle, was... Und in dem Moment wird es gefährlich, weil derjenige, der sich Lohn zuspricht, der erwartet etwas von Gott. Und wenn das nicht bekommt, wird er bitter. Und worum geht es Gott? Ich glaube, es geht Gott eigentlich immer wieder neu um unser Herz. In dem Moment, wo ich etwas erwarte von Menschen... oder von ihm, kann ich nur enttäuscht werden. Vor allem hier auf dieser Erde. Der Lohn des Himmels wird wunderbar sein. Davon hatten wir schon. Das, was auf uns wartet, ist so unbegreiflich. Und irgendwie müssen wir diese zwei Spannungsfelder zusammenbringen. Einerseits kann ich mein Bestes geben und mir steht gar nichts zu. Und gleichzeitig steht mir alles zu, ohne dass ich irgendwas tue. Seid ihr bei mir? Die Ewigkeit, Sohnschaft, Heiliger Geist, alles umsonst und ich kann mein Bestes geben und soll vor ihm treten und sag, ich bin ein Unwürdiger, es ist gar nichts. Und warum? Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht und ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Du konntest dich selber nicht retten, du konntest selber nicht dazu beitragen, dass du Kind Gottes wirst, du konntest selber dich nicht erfüllen mit dem Heiligen Geist. Geistig gesehen kannst du gar nichts für dich selber tun, geschweige denn für andere. Ich kann andere Menschen nicht retten. Ich kann sie nicht versöhnen mit Gott. Ich kann sie nicht heilen. Ich kann nichts geistig gesehen, es sei denn der Heilige Geist, es sei denn Christus in mir. Wir sind gemeinsam ein Team und auf einmal geschieht genau dasselbe. Aber warum? Weil Gott drin ist. Dieses lebendige Wasser spricht vom Heiligen Geist selber. Von dessen Leiber werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist nicht nur dein Zehnter und das ist nicht dein Almosen, das ist nicht deine Vergebung, sondern es ist der Heilige Geist, der von dir zu anderen Menschen fließt. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Das heißt, ich muss immer wieder neu einsehen, ich kann gar nichts ohne Gott. Aber wenn ich sein Mitarbeiter werde, dann geschehen Wunder auf dieser Erde. Das Problem ist, dass wir aber doch irgendwo berechnend sind. So, ich sehe Mitarbeiter und das ist ein fiktives Beispiel. Seit 4 Jahren streamen wir, sowohl in Pforzheim als auch in Ulm. Und manch einer, der der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin geworden ist, kam kurz vor Corona in unsere Gemeinde. Wir leben auch in Ulm gerade viele Menschen, die dazukommen, das ist richtig schön. Seit 4 Jahren jeden Sonntag und manch einer von denen war wirklich fast jeden Sonntag im Dienst. Krass, oder? Jeden Sonntag von 8 Uhr bis 1 Uhr bin ich am Dienen oder du bist im Kids Club. Wie viele Kids Club Mitarbeiter hier? Nicht so viele, aber einige. Jeden Dienstag von Punkt bis dann. Ja, das ist Investition. Und vielleicht ist so dieses Gefühl und immer wieder werden andere genannt und Leute vorgestellt. Und wann habe ich das letzte Mal Dankeschön gehört? Wann hat der Pastor mir in die Augen geschaut und gesagt, hey, ich bin so dankbar für deinen Dienst. Und du erwartest vielleicht auch berechtigt einen Lohn, aber dieser Lohn kommt nicht. Vielleicht erwartest du es gar nicht vom Pastor, sondern von den Kindern. Vielleicht erwartest du es von irgendjemand, von den Teenagern. Du bist Jugendleiter und du gehst mit und denkst, eigentlich könnte ich auch mit meiner Frau zu Hause ein paar schöne Tage genießen. Aber nein, du investierst diese Zeit und die sind nicht mal dankbar. Oder vielleicht sind sie dankbar, aber sie zeigen es nicht. Kennt ihr dieses Gefühl, wir haben gegeben, aber wir haben so wenig bekommen? Wisst ihr, ich manchmal denke ich, jetzt habe ich seit 25 Jahren bin ich in der Leitung unserer Ortsgemeinde in Ulm und noch immer tun die Leute nicht, was ich will, ja? Das ist herausfordernd. 25 Jahre, 7 Tage die Woche, von morgens bis abends. Ich erinnere mich nicht, dass ich jetzt gesagt habe, Jesus, jetzt bin ich nicht dein Diener, ja? Das heißt nicht, dass ich immer alles machen muss, aber so vom Grundgedanken bin ich all in und am Ende, ja, der Pastor sagt, was juckt es mich? Ich mache, was ich will. Wie schnell ist man dann bitter? Und Gott möchte uns genau davor bewahren. Gott möchte dein Herz vor Bitterkeit bewahren. Er möchte, dass du unberechnend gibst. Wie schnell sind wir dabei, berechnend zu geben? Wenn wir berechnend geben, erwarten wir einen Lohn. Und wenn der ausbleibt, dann sind wir böse. Wir haben vergeben, warum wird mir nicht vergeben? Ich habe gegeben, was denn umsonst? Meine Devise ist, es ist immer richtig, das Richtige zu tun, Punkt. Oder? Stell dir mal vor, Paulus hätte einen Lohn der Menschen erwartet. Paulus, der diese Begegnung mit Jesus hatte, hätte erwartet, überall, wo ich, Diener Gottes, Paulus, predige, sollen die Menschen an Jesus glauben. Ist es schön, wenn die Menschen an Jesus glauben? Amen? Ist es schön, wenn Gemeinden entstehen? Ist es schön, wenn Gemeinden wachsen? Und Paulus ist unterwegs, der Geist des Herrn ist auf mir, Halleluja. Und er predigt und Wunder geschehen. Und am Ende wird er gesteinigt. Das ist doch die Realität. Wisst ihr, Paulus war nicht verantwortlich für die Reaktion der Menschen, sondern Paulus war verantwortlich für seinen Part. Und sein Part war Predigen, Beten, Lehren. Sein Part war Hingabe. Die Reaktion der Menschen, das lag nicht in seiner Hand. Läge es in seiner Hand, würde es in der Hand der Pastoren, wäre die ganze Welt schon gläubig, oder? Ist doch logisch. Denn wir predigen, damit die Menschen uns glauben. Wenn die Menschen uns nicht glauben, warum? Weil es in ihrer Hand liegt. Aber was wäre, wenn Paulus es erwartet hätte, spätestens bei der ersten Steinigung hätte er gesagt, Jesus, such dir jemand anders. Spätestens beim ersten Schiffbruch hätte er gesagt, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Spätestens beim ersten Verrat der Geschwister hätte er gesagt, ouch, das tut jetzt weh. Spätestens bei der ersten Ehelehre wäre er eingeknickt und gesagt, au, was sagt Jesus? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, der verleugne sich selbst, der folge mir nach. Jesus malt eben kein Bild von die goldenen Straßen warten auf euch. Und ja, sie warten auf uns im Himmel. Aber hier auf dieser Erde kriegen wir Lohn, manchmal von den Menschen. Und der Lohn der Menschen ist nicht immer fair. Ich bin noch keine 90 Jahre alt, aber ich habe mitbekommen, wir fuhren gemeinsam zum Vorstand, mein Vater und ich. Ich war da Jugendbeauftragte, war ein junger Mensch. Und wir waren schon morgens losgefahren. Es war für mich immer zu früh. 16:30 war nicht meine Uhr, ja, als Jugendpastor bist du abends unterwegs, hast so einen Abendrhythmus und 16:30 sind wir losgefahren, standen im Stau, kam an eine ewig lange Sitzung, es war 18:00 und ich wusste, wir müssen von Solingen nach Ulm fahren, wir kommen 12:00 an und dann sagt er, jetzt muss ich noch den Onkel so und so und den Bruder so und so besuchen und ich dachte, Papa, der Tag hat schon 18 Stunden, das reicht eigentlich für heute. Ist es so wichtig? Und je älter ich werde, desto mehr verstehe ich sein Herz. Warum? Er hat Menschen gesehen, die 50 Jahre Gemeinden gedient haben und irgendwann sind sie alt geworden und all ihre Menschen sind gestorben und sie sind einsam. Das ist unfair, oder? Du hast so viel gegeben und am Ende stirbst du und niemand denkt an dich. Und Jesus sieht genau das und sagt, erwarte nicht Lohn auf dieser Erde. Ich bin der Lohner. Dein Lohn wird kommen, aber dein Lohn kommt auf einer anderen Ebene, in einer anderen Zeitachse. Und es bedeutet nicht, dass wir die Einsamen nicht sehen dürfen. Das bedeutet nicht, dass wir die älteren Menschen, die viel gegeben haben, nicht ehren dürfen, nicht achten dürfen, sie nicht wahrnehmen dürfen. Ganz im Gegenteil, das ist wichtig. Aber in dem Moment, wo in deinem Herzen dieser Gedanke ist, ich verspreche es dir, Bitterkeit ist vorprogrammiert. Denn innerlich steht uns allen mehr zu, als das, was wir eigentlich empfinden zu bekommen. Da ist immer ein Mangel. Seid ihr bei mir? Deswegen gib nicht berechnend. Erwarte nicht den Lohn der Menschen. Erwarte auch nicht den Lohn Gottes hier auf dieser Erde. Sondern versetz dich, alles, was du hast, hast du von ihm bekommen. Und jetzt darfst du zurückgeben aus Liebe. Den nächsten Gedanken, den ich sehe, ist, und ich will ihn nur ankratzen, weil ihr kennt diesen Gedanken, Gott belohnt Treue mit Beförderung. Da ist dieses bekannte Gleichnis von einem Herrn, der hingeht und der Talente verteilt an seine Diener. Der eine Diener bekommt ein Talent. Lass es 10.000 Euro sein oder 100.000 Euro oder 1 Million Euro. Also er bekommt etwas und das ist nicht wenig. Der andere bekommt 2 Talente, der andere 5. Und derjenige mit einem Talent bekommt keine schönen Worte von seinem Meister gesagt. Warum? Weil er investiert dieses Talent nicht. Er hat irgendwelche Ausreden. Am Ende vergräbt er es und sagt, dann geht's mir schon nicht flöten, ja? Aber Jesus spricht genau von diesen vergrabenen Schätzen, die die Diebe stehlen. Am Ende hat er gar nichts. Also er hat schon falsch gedacht. Tatsächlich hat niemand sein Talent gestohlen, aber er hat es auch nicht investiert. Und der Jesus als Hausherr ist richtig ärgerlich. Die anderen investieren ihr Talent, derjenige mit 2, derjenige mit 5. Und beide hören genau dasselbe. Und das, was sie hören, hört sich wie folgt an. Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Es geht nicht um die Frage, wie viel du hast und ob du mehr hast als der andere, sondern die einzige Frage ist, bist du ein guter und treuer Knecht? Investierst du das, was du von Gott bekommen hast? Hast du 3 Talente bekommen? Dann investier die 3 Talente. Hast du 5 bekommen? Investier die 5. Wie oft sind wir Menschen da? Das Leben ist nicht fair. Hallo, herzlich willkommen. Wenn du je dachtest, das Leben auf dieser Erde fair wäre, dann schau dich im Spiegel an, es ist nicht fair. Der Schönste von uns und es gibt immer noch Schönere. Oder nicht? Der Klügste von uns und es gibt noch Albert Einstein. Es gibt immer noch Leute, die irgendwie gefühlt noch mehr haben. Und genau das ist überhaupt keine Währung. Das ist eine menschliche Währung. Die mehrere Währung Gottes ist, Gott gibt uns und er sagt, das, was ich dir gegeben habe, investier. Die 2 Talente, setz sie ein und dann hören wir, du guter und du treuer Knecht. Und wir merken, Gott legt Wert auf Treue. Gott legt Wert darauf, dass wir nicht anfangen und irgendwann mal aufhören. Und an der Stelle bin ich so traurig über Menschen, die so eine gute Phase in ihrem Leben hatten. Sie bekehren sich und 5 Jahre geben sie Gas und dann ziehen sie sich langsam raus und dann irgendwann sind sie gerade noch da und irgendwann vielleicht gar nicht mehr da. Hey, die Währung Gottes, die Gott belohnt, ist Beständigkeit, ist Treue. Amen. Du guter und treuer Knecht. Ich will das irgendwann mal hören. David, du warst treu. Jetzt rede ich von 40 Jahren, wo ich treu bin. Vielleicht lebe ich nochmal 40 Jahre. Nein, ich will 80 Jahre treu sein. Was nützt mir, wenn ich wie ein Salomo viele Jahre treu gewesen war und am Ende verrate ich es dann doch? Nein, ich will bis zum letzten Atemzug genau sagen, Jesus, ich will mein Bestes geben für dich. Ich will treu sein und ich will von dir, meinem Herrn, hören, du guter und du treuer Knecht. Was wir auch merken ist, derjenige, der treu ist, der wird belohnt mit Beförderung, dem wird noch mehr gegeben. Der nächste Gedanke, den habe ich schon erwähnt, sammelt euch nicht und sammelt euch. Matthäus 6, die Bergpredigt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe sie nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Stell dir mal vor, du würdest, und ich weiß, dieses Beispiel ist spontan und auch gefährlich, aber du würdest vieles von dem, was du jetzt gesammelt hast, ins Reich Gottes investieren. Was würdest du verlieren? Ich bin mir sehr sicher, wenn wir mathematisch, wenn wir Gott als unseren Bankberater hätten und wenn wir wirklich an den Himmel glauben, wenn wir wirklich an die Ewigkeit glauben, dann würden viele von uns investieren, weil sie merken, das lohnt sich so sehr. Wir Schwaben sind Häuslisbauer, oder? Und wie fängt unser Hausbau an? Durch einen Bausparvertrag. Das heißt, wir sparen und sparen und sparen und irgendwann bauen wir oder auch nicht. Aber wir leben so sehr für unseren Traum. Und Jesus sagt, hey, leb für was anders. Investiere in eine himmlische Bank, die hat bessere Zinsen als deine 3%, die du jetzt bekommst oder 5%. Da ist eine Ewigkeit und dieser Schatz, der ist eben nicht für 30 Jahre. Du hast dein Haus endlich gebaut und 20 Jahre genießt es, dann schon überlegst du, wer übernimmt mein schönes Haus? Und da ist eine Ewigkeit, wo du deinen Schatz haben könntest. Also wenn ich die Worte von Jesus ernst nehme, dann glaube ich, würde sich manches verändern in meinem Leben. Ein anderes Beispiel, genau in demselben Gedankengang. Ich lese die Verse nur vor, ohne sie auszulegen. 1. Korinther 3. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, wie es durchs Feuer geoffenbart wird und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werks verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer. Also diese Worte von Paulus, ich will sie nicht wirklich auslegen, aber sie sind eindeutig im Sinne von, ihr Lieben, bitte sammelt euch Schätze an, die Feuerprobe bestehen, oder? Sammelt euch nicht etwas, das im Feuer aufgehen wird. Und jetzt ist die Frage, was geht im Feuer auf? Egozentrisches Handeln geht im Feuer auf. Es geht um mich, meine, mir, mich. Das geht im Feuer auf. Die Bibel erzählt viele Gleichnisse von den Guten und von den weniger Guten, von den Schafen und von Böcken. Und es geht immer wieder um die Frage, liebst du deinen Nächsten, liebst du die anderen oder geht es um dich? Echte Liebe denkt nicht an sich, sondern es geht weiter zu den anderen. Der Verlorene, der barmherzige Samariter ist da ganz stark einfach die Linie, die Bibel uns zeigt. Lass uns Schätze sammeln, Schätze, die nicht vergehen. So, wir merken einige Prinzipien. Und jetzt ist die Frage, was habe ich davon hier? Und an dieser Stelle würde ich den zweiten Teil, und ich mache den kurz, uns zeigen, dass dein Geben so viel verändert. Ich habe gerade nicht umsonst von diesen 10 Spendern 1.800 Euro monatlich gesprochen. Warum? Jetzt haben die einmal gegeben. Frag mich gerne in 5 Monaten, ob die immer noch geben, ja? Dann werde ich nachrechnen und schauen und sagen, ja, ey, das ist so. Oder vielleicht werde ich sagen, nein, mittlerweile sind es viel mehr. Das ist nur von dieser kleinen Reihe, die wir gehalten haben, ja? Es sind viel, viel mehr, die im letzten Jahr dazugekommen sind und gegeben haben. Ich freue mich darüber. Warum? Weil wir damit Reich Gottes bauen können. Weil wir damit nicht entlassen, sondern anstellen können. Weil wir damit konkret bauen können. Weil wir so viel tun können, was für das Reich Gottes relevant ist. Und wenn wir nicht gehorsam sind, dann müssen wir irgendwann sagen, geht nicht. Wir haben nicht. Es ist traurig, aber wahr. Was bewirkt dein Geben? Letztes Jahr wurde eine Klinik im Busch eingeweiht. Tief im Busch. Ich glaube, das ist die 4. oder 5. Klinik von Liebe in Aktion. Diese Klinik wurde gebaut durch Fördergelder der Europäischen Union, aber sie wurde auch gebaut durch unsere Spendengelder. Auch indirekt Spenden, die wir quasi als Beitrag an Ekklesiakirchen weiterleiten. In dieser Klinik werden Tag für Tag viele, viele, viele Menschen, die eigentlich keine medizinische Hilfe bekommen würden, manch einer würde sterben, wird versorgt. Und wir haben einen ganz kleinen Anteil daran. Warum? Weil wir Teil eines Systems sind. Vielleicht hast du noch nie bewusst für Liebe in Aktion gespendet. Ich hörte gerade, sie haben den besten Etat ihres Lebens gehabt, obwohl ein neuer Missionsleiter dran ist, junge Menschen dran sind. Warum? Weil Menschen bereit sind zu geben und sie können so viel umsetzen. Und hey, das ist ein Teil von meiner Gabe. Hätten wir nicht gegeben, wäre das nicht möglich geworden. Wir hatten diese Woche hier in unserem Campus Pforzheim 40 Kinder am Dienstag. Im Indoor- und Kids-Club gemeinsam. 40 Kinder. Wir haben etwa 25.000 Euro investiert in den letzten Jahren. Wir als Mosaik Pforzheim. Was wäre passiert, hätten wir es nicht investiert? Diese Kinder wären einfach nicht da. Punkt. So einfach ist es. Oder die allerwenigsten. Jetzt sagst du, hey, ich sehe sie noch gar nicht. Ja, es ist der nächste Schritt und das wissen wir, der nächste Schritt vom Dienstag zum Sonntag. Aber was bin ich froh, dass im Kids Club Kinder, die sonst nicht in den Gottesdienst kommen, Jesus hören. Und das Evangelium hören. Und diejenigen, die das machen, sind super, super, super Leute. Wenn ich an eine Manuela, an eine Nanni und wer auch immer hier das immer noch trägt, das ist genial. Menschen, die Jesus nicht kennen, lernen Jesus kennen. Wie viel ist das wert? 20.000 Euro? Was denkt ihr? Unermesslich, genau. Eine Seele darf die ganze Welt wert sein. Es darf uns alles kosten. Warum? Weil wir damit eine Seele, einen Menschen gerettet haben, für den Himmel dazu beigetragen haben, dass sie Kinder Gottes werden. Das kann ich nicht materiell irgendwie verrechnen. Aber manchmal muss ich investieren, um zu merken, hey, es lohnt sich. Also diese Investition hat sich allemal gelohnt. Wir hatten gerade 55 Jugendliche von der Mosaic Family auf der One Conference. Und was hat es uns gekostet als Church? Eigentlich gar nicht. Wir haben nur unsere Pastoren dahin geschickt. Wir haben 2 Wochen Angestellten sind. Und was haben unsere Teenager erlebt? Sie hatten eine gute Zeit. Sie haben Gottes Wort gehört. Glaube ist gewachsen. Geistliche Durchbrüche, Gehorsamschritte, so wie auch am Sonntagmorgen bei dir. Vielleicht bist du im 10. noch nicht gehorsam. Werde gehorsam. Ja? Vielleicht bist du im Vergeben nicht gehorsam. Werde vergeben. Der Glaube kommt durch die Predigt. Warum ich ein Fan bin von Konferenzen oder von jetzt auch dieser Konferenz ist, weil es nicht eine Predigt ist, sondern die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte. Das ist so ähnlich, wie wenn du versuchst, einen Felsen zu zerschlagen. Habt ihr schon mal gesehen, solche Reels, wie man so einen großen Felsen spaltet? Da schlägst du nicht einmal drauf mit dem Hammer, sondern du schlägst drauf und schlägst drauf und schlägst drauf und schlägst, sorry, es wird langweilig. Ja, du schlägst nochmal drauf und irgendwann bricht dieser riesige Felsen. So ist es auch in unserem Leben, ja? Aber mein Geld, der Pastor will mein Geld. Nein, ich will nicht dein Geld. Ich habe keinen Cent davon, ja? Aber ich will Glaubensgehorsam. Warum? Weil Glaubensgehorsam so viel Gutes bewirkt. Amen. Wir schicken unsere Jugendlichen auf die One, auf die Jesus Saves, aufs Summer Camp, ohne zu berechnen, ohne zu sagen, was haben wir davon. Und sie kommen zurück und manch einer lässt sich taufen. Im Sommer wird es wieder Taufen geben. Halleluja. Warum? Weil wir sie geschickt haben, weil wir bereit waren zu investieren. Diese Predigt, ich habe sie letzten Sonntag in Ulm gehalten und ich habe das Beispiel unseres Gemeindehauses gebraucht. Und manchmal, gerade wenn es um Geld geht, wir Schwaben bauen ja Häuser, da geht es nicht um einen Tag. Ich bin der 3. Gemeindeleiter der Mosaik Ulm. Der 1. Gemeindeleiter hat viele Jahre eine tolle Arbeit gemacht und eine kleine Gemeinde von 50, 60 Mann über viele Jahre geleitet. Und sie ist gewachsen und sie ist an die Grenzen ihres Gemeindesaals gekommen und der Gemeindesaal war gemietet, war nicht größer als dieser Raum hier, eher noch kleiner. Und irgendwann hatte Herbert Dietrich die Vision, hey, wir bauen. Wir bauen das, unser Gemeindehaus, wer war schon mal in Ulm, darf ich fragen, damit ihr das, die allermeisten, okay, dieses schöne Gemeindehaus hat damals ein bisschen mehr als 1 Million gekostet, das hätte das doppelte, dreifache kosten können, aber sie haben so viel selbst gemacht und alles billig gemacht und dennoch war das ein Riesenprojekt. Und 40 Jahre später bin ich Herbert Dietrich dankbar, dass er diesen Schritt gegangen ist. Und bin ich den Leuten, die gegeben haben, dankbar. Warum? Weil wir dieses Gemeindehaus von Montag bis Sonntag nutzen können. Heute 3 Gottesdienste, anschließend Tanzkurs und dann noch Gebetsabend. Nur am Sonntag. Und während der Woche sieht es nicht anders aus, ja? Weil es eben nicht nur ein Tempel Gottes ist. Nein, wir sind der Tempel Gottes. Aber es ist ein Raum, den wir gebrauchen können. Das Geben der Menschen damals wird zum Segen für uns heute. Seid ihr bei mir? Wir haben letztes Jahr unser Stuttgarter Gemeindehaus angefangen zu renovieren. Und bei dem kann man auch sagen, boah, der sieht so alt und schäbig aus, was machen wir damit? Und ich erinnere mich, vor 4 Jahren war die Stimmung nie mehr zurück. Wir gehen jetzt ins Hotel, da ist alles besser. Und nach ein paar Jahren, boah, Hotel ist ja anstrengend. Wir müssen jeden Sonntag neu alles, so wie man unterschiedliche Dinge wahrnehmen kann, ja? Und ich dachte gleich, wer weiß, wohin die Reise geht. Ich hatte da kein Reden Gottes. Aber was ich wusste ist, wenn wir zurück in die Römerstraße gehen, dann müssen wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das bisschen sanieren, ein bisschen frisch machen, ein bisschen schön machen. Gerade jetzt ist im Gottesdienst die Raffaela-Predigt über Samuel. Gerade jetzt, vielleicht ist sie schon zu Ende, ich vermute mal, ja, keine Ahnung. Und es riecht nicht, es ist schön. Warum? Weil Geld in die Hand genommen wurde, weil Menschen gegeben haben. Was bewirkt dein Geben? Dein Geben bewirkt, dass Reich Gottes vorangeht. Ganz konkret, unsere Mosaikkonferenzen. Wir hatten gerade eine ganz starke Konferenz mit Johannes und Irene zum Thema Israel. Keine unserer Konferenzen trägt sich auch nur ansatzweise. Keiner von uns zahlt. Und das, was wir geben, geben wir direkt weiter. Würde ich es wieder machen? Sofort wieder. Warum? Weil ich weiß, es ist so viel wert. Da entstehen geistliche Werte. Glauben wächst. Menschen kommen übrigens auch noch zusammen. Auf einmal sind Pärchen von A und B zusammen und ich freue mich darüber. Jetzt könnte ich weiter zeichnen, das Bild von Gemeindearbeit. Von Menschen, die zusammenkommen, sich verlieben, verloben. Und ähnlich wie es einen Führerschein gibt, gibt es auch einen Eheführerschein. Und den lernst du beispielsweise in so einem Ehevorbereitungskurs. Den gibt es umsonst. Ich habe noch kein Pärchen von uns in der Church erlebt, die sagten, hey David, ich biete es immer an, 6 intensive Stunden und ich erwarte schon einen Lohn dafür. Nein, wir machen das einfach umsonst. All inklusive sozusagen. Menschen sterben, Menschen sind krank, alles umsonst, oder? Der Pastor hat noch nie eine Rechnung dafür gestellt, dass er kranke Menschen besucht. Als meine Mutter krank war, kam unser damaliger Gemeindeleiter Herbert Dietrich jeden Tag vorbei, jeden Tag, ehrenamtlich. Keiner hat ihm einen Cent dafür gegeben. Er tat es für den Herrn. Das ist Gemeindearbeit. Damit sammeln wir uns Schätze im Himmel. Sein Lohn wird groß sein, oder? Hey, das bringt so viel. Wir tun es nicht berechnend und gleichzeitig merken wir, es bringt so viel. Die nächste Kinderfreizeit steht vor der Tür. Und wir investieren. Ehrenamtler wie Vollzeitler investieren Herz und Zeit. Ich glaube, ich habe das hier schon erwähnt oder noch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden höchstwahrscheinlich im Sommer 4 Bibelschüler von der Mosaic Family Richtung Erzhausen schicken. Das hatten wir schon ganz lange nicht mehr. Das ist super. Und für mich ist es so ein Zeichen von geistliches Leben kommt rein. Simon Janicek spielt da eine ganz große Rolle, weil er ganz nah ist an unseren jungen Leuten. Und gerade junge Leute orientieren sich, überlegen sich, was soll ich tun? Und Simon ist da und sagt, hey, wie wär's? Auch wie auch immer, ich mach's kurz. 4 junge Menschen gehen Richtung Erzhausen. Und wisst ihr, Erzhausen funktioniert so, sie geben die Theorie und die Gemeinden geben die Praxis. Und an dieser Stelle sind wir gefragt, schicken wir unsere Leute hin? Wir haben als Gemeindeleitung gerade entschieden, unser Gemeindeauto werden wir da investieren. Wir besorgen uns ein neues und dieses Gemeindeauto wird am Sonntagnachmittag nach Heilbronn fahren, dort die kleine Heilbronner Gemeinde unterstützen, dann wieder nach Frankfurt und wieder zurück. Auch das kostet Geld. Und wenn es die Bahn ist, kostet es auch Geld. Hat sich das gelohnt? Lohnt sich das? Allemal. Ich sehe Männer, die diese Welt verändern, die Deutschland verändern, die große Gemeinden gegründet haben, die genauso ausgebildet worden sind. Also du kannst berechnend rangehen, was bewirkt dein Geben? Und ich kann dir sagen, dein Geben bewirkt so viel. Ein Grundsatz, den ich habe, ist, kann man mein Verhalten multiplizieren? Jesus will, dass wir ihn als Vorbild nehmen. Paulus sagt, nimm mich als Vorbild. Paulus spricht dem Timotheus zu, lebe als Vorbild. Kann man dein Leben kopieren oder nicht? Wenn du bislang gar nichts gibst und wir kopieren dein Leben, dann würde morgen nichts mehr funktionieren. Keine Gemeinde dieser Welt würde es noch geben. Warum? Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber ohne Geld läuft auch gar nichts. Das ist einfach die Wahrheit, ja? Also wenn du nichts gibst und wir kopieren dein Verhalten, sagen jetzt ab jetzt gibt niemand mehr, gibt es morgen diesen Raum nicht. Für den zahlen wir auch knapp 3.000 Euro jeden Monat. Ja, wer zahlt es? Ja, wir zahlen es. Also wenn wir nicht geben, können wir uns hier nicht versammeln. Und vielleicht sagst du, und das machen wir für Sonntag und Dienstag und Freitag. Was machen wir mit Montag und Dienstag? Dann denke ich, ja, lass uns mehr Leben reinkommen. Ja, also wir können es ruhig noch mehr voll bekommen. Vielleicht gibst du deinen Zehnten, dann würde ich sagen, kann man dein Verhalten kopieren. Wenn wir alle geben würden, dann wären wir schon viel, viel weiter. Aber Gott will mehr als deinen Zehnten. Gott will, dass du aus dem Überfluss, was du bekommen hast, großzügig weitergibst. Dass du nicht berechnend unterwegs bist und sagst, Gott, das steht dir aber zu, mehr nicht. Sondern dass du sagst, Jesus, ich liebe dich. Und da geht es nicht um Geld, es geht um viel mehr als Geld. Nur beim Geld wird es manchmal konkret, ja? So, wenn du sagst, Gott, ich liebe dich über alles, aber mein Geld ist mein Geld, dann hast du noch nicht verstanden, worum es geht. Dann ist diese Predigreihe genau für dich. Dein Geld ist nicht dein Geld, dein Geld ist sein Geld. Und zwar alles. Und er gibt es dir als Verwalter, du darfst damit umgehen, damit du lernst, richtig damit umzugehen. Und dann darfst du auch investieren ins Reich Gottes. Und ich bin so dankbar, dass wir da an dieser Stelle nicht irgendwie, oh, wer gibt und wer gibt nicht. Ich persönlich habe überhaupt keinen Einblick hier. Ist vielleicht falsch, aber ich spreche ganz frei. Ich weiß überhaupt gar nicht. Ich freue mich aber, wenn wir geistliche Prinzipien leben, weil da so viel Segen Gottes daraus fließt. So viel möglich ist. Die nächste Klinik, die dazu beiträgt, Schlag mich nicht tot. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber die Zahlen sind extrem hoch, wie viele Patienten letztes Jahr in Kamerun in unseren Kliniken betreut wurden, Heilung erlebt haben, medizinische Hilfe erlebt haben. Das sind nicht ein paar hundert, das sind nicht ein paar tausend, ich glaube über 100. Also die Zahl ist richtig hoch. Warum? Weil Menschen investiert haben. Dann geben es nicht umsonst. Es bewirkt so viel hier auf dieser Erde. Dein dickes, fettes Bankkonto, Dagobert Duck, bewirkt gar nichts. Der reichste Mensch dieser Erde und er hat keine Auswirkung. Ist das nicht verrückt? Jetzt nochmal diesen Gedanken. Ich bitte euch, den mal zu denken. Jetzt bist du ein Elon Musk, vielleicht kennst du seinen Namen, ja? Super, super, super reich. Aber weil du dein Geld nicht weitergibst für andere, sondern für dich selbst behältst, hat es überhaupt keine segnende Auswirkung für andere. Es wird erst dann zum Segen, wenn du es nicht für dich behältst, sondern investierst. Und Gott lädt dich ein, genau dieses Prinzip, das er selber gelebt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Zehnten gegeben hat, nicht wahr? Amen. Nein, dass er alles gegeben hat, dass er sich selbst gegeben hat. Wir sind nicht mit Gold und Silber erkauft. Es geht Gott nicht um dein blödes Geld. Auch nicht dein Gold und Silber. Gibt es im Himmel gar nicht, ja? Was kein Auge gesehen hat. Da gibt es anderes Gold. Gott ist nicht wirklich an deinem Geld interessiert. Gott ist daran interessiert, dass du ein geistlich Nehmender und ein geistlich Gebender bist. Amen. Es ist fruchtbar. Jesus, danke für dein Wort heute Morgen. Und ich bete so sehr, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Ich bete, dass wir hungrig werden, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was ist, dass wir gehorsam sind, dass wir glaubensgehorsam sind. Und Jesus, ich bin dir so dankbar für das Geben von Menschen vor 40 Jahren, vor 50 Jahren, vor 10 Jahren, vor 2 Jahren. Es hat so viel ermöglicht, was heute möglich ist. Und ich danke dir auch für das Geben von Leuten, von Menschen heute, das so viel heute ermöglicht und für die Zukunft möglich macht. Danke, dass unsere Liebe auch ganz konkret werden darf. Nicht nur in großen Worten und dann ist da nichts dahinter, sondern deine Liebe hat so viel dahinter und deine Liebe darf unser Vorbild sein. Amen.